Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Manchmal wären wir gerne woanders. Wer anders? Wünschen uns, wir hätten einen Abzweig im Leben anders genommen. Wäre ich besser mal abgebogen. Es gab doch die Gelegenheiten. Es gab doch den Zeitpunkt, da hätten wir uns fürs große Abenteuer entscheiden können, sind aber sitzen geblieben. Ich habe diese Sehnsucht immer mal wieder. Nicht, weil ich groß unzufrieden wäre mit meinem Leben, gar nicht. Nee, ich glaube sogar, ich bin glücklich. Nee, weil das Leben so toll ist. Es gibt so unglaublich viel, was man noch so machen könnte. Es gibt so viele spannende Menschen, die man kennenlernen könnte. So viele Abenteuer, die da noch lauern. Aber es geht halt nicht alles. Die 100 ist heute sowas wie ein Ersatz. Denken Sie groß, heißt die Sendung. Wir lernen drei Menschen kennen, die Abzweigungen genommen haben, die das Abenteuer eingegangen sind, die eben groß gedacht haben. Menschen, deren Geschichten schon mal hier in der 100 aufgetaucht sind. Wolfgang Schiller ist hier, 100-Redakteur. Kennst du dieses Gefühl, da sowas zu verpassen?
Auf jeden Fall. Das ist ja etwas, was ganz normal ist in diesem Überangebot an Möglichkeiten, die wir haben. Jeden Tag 5 Veranstaltungen, wo man hingehen könnte. Aber ich glaube, die Leute, die wirklich groß denken, die haben dieses Gefühl, eben etwas zu verpassen, genau nicht. Die verpassen lieber alles Mögliche, was sie nicht so wichtig finden und konzentrieren sich auf die eine Sache, die richtig ihnen wichtig ist.
Wie Gertrude Bell zum Beispiel, das ist eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. Selbstbestimmt, als die Frauenbewegung noch nicht mal gedacht war. Geboren 1868, Spionin im Dienste seiner Majestät des Königs von England und Erfinderin eines Landes, des Iraks.
Wir hören Rebecca Endler, die als angehende Journalistin irgendwann festgestellt hat, ich komme nirgendwo unter, was mache ich denn? Ich kann doch eigentlich was, ich bin doch jemand, der was kann, und hat sich dann einfach mal bei allen beworben, hat einen Aushang gemacht und hat gesagt, auf mich kommen die richtigen und großen Aufgaben einfach zu.
Und dann lernen wir noch Ruppe kennen. Das ist ein Künstler, der an der feindlichen Übernahme von dem Weltkonzern BP arbeitet. Stück für Stück. Das ist die 100 heute am Mikro, ohne groß zu denken. Paulus Müller, guten Abend.
Die Radio Wissen, 100.
Gertrude Bell war schon immer ungewöhnlich. Oder sagen wir besser außergewöhnlich. Außergewöhnlich klug, außergewöhnlich unabhängig. 1868 wurde sie geboren, Spross einer Stahldynastie, einer der reichsten Familien Großbritanniens. Ihre Familie hat das Stahlgerüst des British Empire gebaut. Eisenbahn, Waffen, Schiffe, Stahl war da überall die Grundlage. Groß zu denken war so gewissermaßen in Gertrude Bells Gen. Auf einem Foto, das es von ihr gibt, sieht man eine schöne Frau mit einem wachen Blick, Locken unter dem viktorianischen Hut. Gertrude Bell war die erste Frau mit einem Geschichtsabschluss in Oxford. Auch wenn das eigentlich gesellschaftliche Norm war, Gertrude hat nie geheiratet. Eine Frau mit so viel Kohle, dass sie machen konnte, was sie wollte. Und das macht sie. Erfindet mal eben ein Land, den Irak. Martina Schulte nimmt uns mit auf Gertrude Bells Reisen.
Und so erreichten wir gegen 8.30 Uhr Are. Einige Personen von augenscheinlicher Wichtigkeit standen vor ihren Haustüren am Fuß des Berges. Ich ritt zu ihnen und fragte, ob ich den Scheich sehen könne. Wir gingen geradewegs in seinen Empfangsraum, wo er auf einem Teppich saß. Er bat mich, Platz zu nehmen. Ich wartete sehr höflich, bis er sich hinsetzte. Denn er ist ein König, verstehst du? Und ein sehr guter König dazu. Obwohl sein Königreich zufällig nicht sehr groß ist. Ich erklärte ihm, was ich alles besichtigen wollte, und er war äußerst mitfühlend und arrangierte alle meine Reisen für mich und sagte, ich könne mit seinem Schutz rechnen, wo immer ich hinginge.
Ich bin mit Gertrude Bell durch den Irak und den Mittleren Osten gereist. Sehr stilvoll, mit Dienern, einheimischen Führern, einer Klappbadewanne aus Wachstuch und Kristallgläsern. Ich habe mit ihr fremde Könige besucht, zahllose Tassen dicken, schwarzen, arabischen Kaffee getrunken und Kette geraucht, während meine Gastgeber an ihren Wasserpfeifen nuckelten. Eigentlich habe ich das alles nur in ihren Briefen und Tagebüchern gelesen. Aber trotzdem kommt es mir fast so vor, als wäre ich selbst dabei gewesen. Wie sie einen fremden König auf einem fremden Thron installiert und Unmengen geröstetes Lamm mit den Fingern isst, das auf riesigen Reisbergen auf ebenso riesigen Tabletts serviert wird.
Ali überwachte das Auftragen des größten Festmahls, das du je gesehen hast. 8 Männer schwitzten unter den riesigen Reistabletts, die jeweils von einem im Ganzen gebratenen Lamm gekrönt waren. Die Schönheit des Schauplatzes, die verschiedenen Farben und Formen der Gewänder, die ernsten Gesichter der Dorfältesten mit ihren weißen Turbanen und den roten arabischen Tüchern machte die Szenerie fast genauso atemberaubend wie die am Morgen.
Schon nach wenigen Briefen fühle ich mich Gertrude Bell irgendwie nah. Durch meine eigenen Reisen in den Maghreb und in den Nahen Osten weiß ich, dass diese Länder manchmal einladende Orte für westliche Frauen sein können. Orte, an denen Männer Männer sind, aber an denen Frauen manchmal wie Männer ehrenhalber behandelt werden. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass sich eine schmale, rothaarige und schwerreiche Industriellentochter Anfang des letzten Jahrhunderts nicht als schmückendes Beiwerk für einen viktorianischen Ehemann versteht, sondern dass sie sich in der Gesellschaft von Sheikhs und Imanen im Männerland Mesopotamien besser aufgehoben fühlt als beim High-Tea daheim.
Ich mag sie sehr gern. Für mich sind sie ein endloses Märchen. Sie kommen und gehen durch die Wildnis, als wäre es eine Hauptstraße. Sie alle behandeln mich ausgesucht höflich, so als wäre ich eine Kollegin, weil ich wie sie in Arkadien war. Wenn sie über Stämme und Brunnen reden, muss ich nicht fragen, wer oder wo sind sie, weil ich es schon weiß. Und während sie sich unterhalten, sehe ich einmal mehr den weiten arabischen Horizont.
Gertrude Bells frühe Briefe an die Eltern zu Hause in England sind von einer arabischen Träumerin geschrieben. Einer Gertrude of Arabia, die bei aller Wüstenromantik auch immer pragmatisch, kühl kalkulierend und lupenrein imperialistisch denkt. Aber die tief in ihrem Herzen zu genau der Sorte von Menschen gehört, vor der uns T.E. Lawrence im legendären Prolog von Lawrence of Arabia eindringlich gewarnt hat.
All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible.
Gertrude Bell und T. Lawrence sind beide Dreamers of the Day. Idealistische Arabisten mit ebenso großen wie fragilen Egos. Sie sind Freunde, Fellow Archaeologists und durch ihre ausgedehnten Reisen und Ausgrabungen in der Region Anfang des letzten Jahrhunderts sind sie selbst ein bisschen zu Arabern im Geiste geworden. In einem ihrer Briefe aus Bagdad gesteht Gertrude Bell ihrem Vater zu Hause:
Es ist schockierend, wie sich der Osten um mein Herz geschlungen hat. So sehr, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin und wo er ist. Ich bin mehr Bürgerin Bagdads als viele, die in Bagdad geboren sind.
Gertrude Bell verfügt genau wie Lawrence durch ihre persönlichen Verbindungen zu Sheikhs und Händlern über ein quasi lexikalisches Wissen über die arabischen Stämme der Region, vom tiefsten Syrien bis zum Persischen Golf. Sie weiß um ihre familiären Verbindungen und Vendettas, kennt ihren Hass gegen die türkischen Besatzer. Und das ist ein Wissen, das mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs plötzlich strategisch wertvoll wird.
Come on, man!
Großbritannien ist im Krieg. Nicht nur in Europa, auch in Arabien. Auf so einer Art Nebenkriegsschauplatz in der Wüste, da kämpfen die Briten gegen einen mächtigen Verbündeten der Deutschen. Und zwar gegen die Türken, die sich den Nahen und den Mittleren Osten vor 400 Jahren für ihr osmanisches Reich einverleibt hatten. Ziel der Briten ist es, die arabischen Stämme gegen ihre türkischen Besatzer aufzuhetzen und auf die Seite der Briten und Franzosen zu ziehen. Die Türken dann gemeinsam aus Arabien rauszuschmeißen und selbst Herrscher über einen möglichst großen Teil von Arabien samt seiner Yami-Ölfelder zu werden. Um die Herzen und Waffen der Araber für die britische Sache zu gewinnen und Informationen on the ground zusammenzutragen, haben die Briten so eine Art Geheimdienstzentrale für den Nahen und Mittleren Osten gegründet, das legendäre Arab Bureau. Für diesen Dienst sucht man jetzt händeringend britische Staatsbürger, die fließend Arabisch sprechen und die gut mit den Einheimischen stemmen können. Und so werden Gertrude Bell und T.E. Lawrence 1915 Agenten im Dienst seiner Majestät. Lawrence ist im Feld unterwegs, mit den arabischen Stämmen, um die ein oder andere Eisenbahnlinie in die Luft zu jagen und die arabische Revolte gegen die Türken voranzutreiben. Gertrude Bell ist die Kundschafterin und Strippenzieherin im Hintergrund. Sie ist die erste weibliche Offizierin überhaupt, die vom britischen Militärgeheimdienst engagiert wird. Und sie ist auch diejenige im Arab Bureau, die sich am besten auskennt mit den Stämmen im Irak, am Golf und in der Najd. Für das Bureau wird sie die Stämme und die Clans der Region ordnen und katalogisieren. Sie wird geheime Routen über unbekannte Berge in Karten einzeichnen. Sie wird britische Propaganda unter den Stämmen verbreiten. Und dabei gelingt es ihr immer wieder, bei Lamm und Wasserpfeife mit arabischen Informanten kriegswichtige Informationen zu beschaffen. Dabei zieht Gertrude auch oft auf eigene Faust los. Wenn es sein muss, sogar auf Kosten des väterlichen Firmenkontos.
Liebster Vater, ich würde sehr gerne für ein oder zwei Wochen nach Basra gehen. Ich hege keinen Zweifel daran, dass es sehr nützlich wäre, mit den Menschen dort direkt in Kontakt zu kommen. Denn sie könnten uns wertvolle Informationen liefern über die Stämme und andere Leute, die wir dort brauchen und bisher nicht erreichen können. Ich denke, das Büro wird vermutlich meine Reise zahlen und wenn nicht, werde ich trotzdem fahren. Ich hoffe, dass du in letzterem Fall verstehst, warum meine Bank einen weiteren großen Scheck auf deine Firma einlösen wird. Und ich hoffe, du bist wie immer mit meinem Vorgehen einverstanden.
Natürlich approved der verständnisvolle Vater den Wunsch der Tochter. Und so kann diese exzentrische Spionin ihrer Majestät standesgemäß mit imposanter Karamellkarawane, Dienern, einer vollständigen Wedgwood-Dinner-Garnitur und wertvollen Geschenken im Gepäck nach Basra aufbrechen. In Basra will Gertrude Bell rausfinden, ob und unter welchen Bedingungen die Stämme in Mesopotamien bereit sind, sich gegen die Türken aufzulehnen und die Briten zu unterstützen. Gertrude Bells Auftreten ist dabei so eindrucksvoll, dass viele Wüstenbewohner denken, dass da eine echte Königin geritten kommt, um sie zu besuchen. Sie nennen Gertrude El Khatun, Hofdame des Königs. El Khatun hat bei diesen Aufklärungsmissionen, genau wie Lawrence, eine ziemlich undankbare Aufgabe. Sie muss ihren arabischen Informanten und den Stammespotentaten vor Ort nämlich nicht nur Informationen entlocken, sondern sie muss ihnen auch eine faustdicke Lüge verkaufen. Und die geht so. Wenn ihr mit uns zusammenarbeitet und uns helft, eure Besatzer, die Türken, zu vertreiben, dann bekommt ihr zum Dank von uns die Unabhängigkeit. Bell und Lawrence müssen zumindest geahnt haben, dass das britische Imperium nicht im Traum daran denken wird, dieses vollmündige Versprechen von der arabischen Unabhängigkeit auch tatsächlich einzuhalten. Kaum ist der Kampf gewonnen und die Türken vertrieben, ist von Unabhängigkeit für die arabischen Stämme keine Rede mehr. Die Briten und ihre Verbündeten, die Franzosen, wollen Arabien lieber unter sich aufteilen. Syrien und der Libanon gehen an die Franzosen, das ölreiche Mesopotamien beanspruchen die Briten. Ohne mit der Wimper zu zucken, übergehen die Briten dabei einen ihrer wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Türken, und zwar Prinz Faisal von Mekka, dem sie eigentlich den Thron in Damaskus versprochen hatten. Faisal muss aber bei der Friedenskonferenz in Paris vom Katzentisch aus zuschauen, wie man ihn übergeht. Mesopotamien zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der Irak zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind sich gar nicht so unähnlich. In den ehemaligen ottomanischen Provinzen Basra, Bagdad und Mosul haben die britischen Truppen unter tatkräftiger Hilfe von Gertrude Bell die alten türkischen Besatzer davongejagt. Jetzt sind die Briten die neuen Herrscher an Euphrat und Tigris. 60.000 Mann stark ist ihre Besatzungstruppe, was viel zu klein ist für ein so großes und strategisch schwieriges Gebiet. Aber dennoch sind sie stark genug, um sich bei der Zivilbevölkerung ziemlich schnell unbeliebt zu machen. Es gibt zwar damals noch keine Drohnen, aber auch die Briten versuchen vor allen Dingen mit Luftschlägen die Bewohner in Schach und ihre Interessen an Land und Öl aufrechtzuerhalten. Carl E. Mayer, Autor des Buchs Kingmakers, erklärt:
So the British effectively relied on air power.
Die Briten setzten sehr effektiv ihre Luftmacht ein, um ihren Willen durchzusetzen. Wie das funktionierte, das war so. Man berief eine Versammlung verschiedener Stammesleute ein und demonstrierte ihnen dann, was die Luftmacht so ausrichten kann. Wenn diese Demonstration nicht die gewünschte Wirkung hatte, dann flog man aggressive Angriffe gegen ihre Dörfer. Die Folge war eine große Verbitterung gegen die Briten.
In einem ihrer Briefe an den Vater sieht Gertrude Bell kein Problem darin, dass die Royal Air Force aufständische Stämme am Euphrat mit Bomben einschüchtert. Aber sie glaubt gleichzeitig, dass die Briten sich mit dieser Strategie nicht gerade einen Gefallen getan haben.
Die Stämme unten am Euphrat befinden sich in offener Rebellion. Und als sich uns die Scheichs widersetzten, haben wir ihre Dörfer bombardiert. Sie sind Schurken, jeder weiß das. Aber ich bezweifle, dass wir ihnen auf diesem Weg die Vorzüge unserer Zentralregierung schmackhaft machen werden.
Bell hat einen neuen Job in Mesopotamien. Sie ist jetzt Oriental Secretary, beziehungsweise der Right-Hand-Man des High Commissioners für Mesopotamien. Wieder einmal ist es ihre Aufgabe, ihre Augen und Ohren überall in den Zelten, in den Teehäusern und in den vornehmen Stadtwohnungen des Landes zu haben und die Lage vor Ort einzuschätzen. Die Spannungen zwischen den Briten und den Einwohnern sind dabei längst nicht das einzige Problem, das sie registriert. Damals wie heute leben in den Provinzen von Bagdad, Mosul und Basra Schiiten, Sunniten, Kurden und Christen, die miteinander und gegeneinander um Territorien, Besitz und Macht ringen. Da fällt es manchmal selbst ihr schwer, den Überblick zu behalten. Einmal notiert sie sichtlich frustriert:
Niemand weiß, was genau sie eigentlich wollen. Sie selber am wenigsten. Außer, dass sie uns nicht wollen.
Gertrude Bell beschreibt sehr eindrucksvoll, wie schiitische Kleriker ihre Version einer scharia-religiösen Regierung propagieren. Sie schreibt über ein Erstarken des Nationalismus und des radikalen Islam.
Wir sind hier im Großen und Ganzen Opfer von Umständen, über die wir keine Kontrolle haben. Die aggressive Bewegung der unzufriedenen Nationalisten und der unzufriedenen Islamisten hat sich als zu viel für uns herausgestellt. Auch wenn wir das nicht vorhersehen konnten. Entschuldigt das doch nicht, dass wir blind gewesen sind.
Oft denke ich, das könnte jetzt genauso auch in einer neueren Ausgabe der New York Times oder des Guardian stehen. Vor allen Dingen, wenn Gertrude sich über das hemdsärmelige Durchhuddeln der Briten in Mesopotamien echauffiert.
Wir sind in diese ganze Angelegenheit unter der üblichen Vernachlässigung eines politischen Modells reingerutscht. Wir behandelten Mesopotamien, als wäre es eine isolierte Größe und nicht als ein Teil Arabiens. Wenn die Leute dann sagen, dass wir uns durchwursteln müssen, kriege ich die Krise. Durchwursteln? Ja, warum nur? Aber genau das tun wir. Und wir warten dabei durch Blut und Tränen, die man eigentlich gar nicht hätte vergießen müssen.
Es ist der schiitische Aufstand von 1920, der auch den hohen politischen Tieren daheim in London deutlich macht, dass es so nicht weitergehen kann. 6.000 Iraker und 500 britische Soldaten sind bei dieser größten Revolte gegen die Briten gestorben. Spätestens jetzt ist klar, London muss entweder mehr Truppen an den Golf schicken oder sich eine einfache Lösung überlegen, wie man dieses Land unter Kontrolle behalten kann. Die Lösung, die Gertrude Bell und andere Orientalisten in dieser Situation propagieren, die kommt allen Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts sicher bekannt vor. Man installiert einfach eine einheimische Regierung, die den Briten gegenüber loyal ist, und erfindet ein neues Königreich Irak von Großbritanniens Gnaden. Es ist Zeit für Gertrude Bell, Prinz Faisal aus ihrer eleganten Reisetasche zu zaubern.
Faisal saß auf einem erhöhten Divan. Ich habe ihn nie zuvor so strahlend gesehen. Er trug sein übliches weißes Gewand mit einer edlen schwarzen Abba darüber, mit weißem Kopftuch und silbernem Aqual. Dann begann er zu sprechen. Er sprach in der großen Sprache der Wüste, die ich ihn nie zuvor habe benutzen hören. Sonor, großartig. Es gibt keine andere Sprache als diese.
Für Gertrude Bell und andere einflussreiche Berater dieser Zeit ist Faisal das ideale Staatsoberhaupt des neuen Königreichs. Denn erstens schulden die Briten ihm wegen der blöden Sache mit Damaskus ohnehin noch einen Thron. Zweitens hat Faisal als drittältester Sohn des Scharifen von Mekka eine gewisse Autorität unter den Stämmen. Und drittens hat Bell Faisal eingehend geprüft. Für sie ist er wegen seiner Weitsicht, seiner diplomatischen Gewandtheit und Loyalität gegenüber den Briten schlicht the best Arab of our times. Und genau das legt Gertrude Bell auch Winston Churchill nahe. Der muss 1921 auf der Konferenz von Kairo einen Plan präsentieren, wie die Briten ihre Interessen an Mesopotamien und am Öl auch ohne kostspielige Besatzungsmacht durchsetzen könnten. Das Problem ist nur, Faisal stammt gar nicht aus Mesopotamien, sondern aus dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien. Er ist ein Fremder, den an Euphrat und Tigris kein Schwein kennt. Und deswegen reist Gertrude Bell über Monate im Land herum, um den einheimischen Sheikhs ihren fremden König schmackhaft zu machen. Sie organisiert eine regelrechte Wahlkampf-Roadshow für ihn, präsentiert Faisal den Stammespotentaten Land auf, Land ab als britischen Wunschkönig und überzeugt viele Stämme, ihm die Treue zu schwören. Genauso wie bei dieser Stammesversammlung 1921 in Fallujah.
Faisal sprach wie ein Stammesführer zu seinen Stammesmitgliedern. O Araber, lebt ihr in Frieden miteinander? Sie riefen, ja, ja, wir leben in Frieden. Fahad und Ali Suleiman standen auf, stellten sich neben ihn und sagten, wir schwören dir Gefolgschaft, weil die britische Regierung dich akzeptiert hat. Faisal schaute etwas überrascht. Er schaute zu mir herüber, lächelte und dann sagte er, niemand kann meine Verbindung zu den Briten in Zweifel ziehen, aber wir müssen unsere Angelegenheiten unter uns regeln. Er blickte wieder zu mir hinüber. Ich streckte meine beiden Hände aus und umklammerte sie als Symbol der Einheit der arabischen und der britischen Regierung. Es war ein großer Moment.
Dass viele Sheikhs dabei nicht Faisal als Personengefolgschaft schwören, sondern nur den Kandidaten der britischen Besatzer billigend in Kauf nehmen, das ist Gertrude Bell klar. Aber es stört sie auch nicht weiter, denn ein von Großbritannien unabhängiger Staat ist ohnehin nicht vorgesehen. Auch dass einige Landesteile den fremden König rundheraus ablehnen, ist Gertrude Bell bewusst. Aber es hindert sie, ganz Dreamer of the Day, auch nicht daran, ihren Irakplan weiterzuverfolgen. Sie weiß, dass die Kurden lieber einen eigenen unabhängigen Staat wollen und dass die Schiiten keinen sunnitischen Herrscher auf dem Thron sehen wollen. Aber die Interessen der Schiiten, die schon damals die stärkste Bevölkerungsgruppe sind, wird sie trotzdem nicht berücksichtigen. Und dass das so ist, das hat damit zu tun, dass Gertrude Bell eine freiheitsliebende, unbeugsame Frau ist. Und noch dazu eine beinharte Imperialistin, die sich von einem rückwärtsgewandten Araber nicht vorschreiben lässt, wie sie sich zu kleiden hat. In einem Brief an ihre Mutter schreibt Gertrude Bell recht unumwunden, wie sie die Sache sieht.
Es ist ein Problem, in Kontakt mit den Schiiten zu kommen. Nicht mit den Stammesleuten auf dem Land, aber mit den grimmigen, strenggläubigen Einwohnern der heiligen Städte. Bis vor kurzem war ich völlig von ihnen abgeschnitten, weil ihnen ihre Grundsätze den Anblick einer unverschleierten Frau verbieten. Und meine Grundsätze erlauben mir nicht, mich zu verschleiern. Ich denke, dass ich hier richtig liege, denn es wäre ein stillschweigendes Eingeständnis von Unterlegenheit, was unseren Umgang vom ersten Moment an in ein falsches Licht rücken würde.
Mit den Sunniten hingegen, die schon unter den Türken wichtige Verwaltungsposten innehatten, kommt Gertrude Bell besser zurecht. Sie bringt ihnen eine fast schon romantische Verehrung entgegen.
Ich kann mich nicht anders fühlen als eine große Sunnitin unter Sunniten. Die Wahrheit ist, man weiß, woran man bei ihnen ist. Sie sind standhaft. Sie sind, je nach Verstand, von der Vernunft geleitet. Die Schiiten hingegen, wie wohlmeinend sie auch immer sein mögen, werden in dem Moment, wo ein paar ignorante Alim-Fanatiker ihnen sagen, dass sie auf Befehl Gottes und ihren Befehl anders denken sollen, genau das tun.
Bells Romanze mit den sunnitischen Sheikhs trägt so wesentlich dazu bei, dass die schiitische Bevölkerungsmehrheit bis zum Sturz von Saddam von der sunnitischen Minderheit regiert wird. Das wird von manchen Historikern als eine wichtige Ursache für die späteren Probleme des Iraks gewertet. Obwohl die Zustimmung für Faisal und sein Königreich Irak also auf mehr als tönernen Füßen steht, macht Gertrude Bell weiter mit den Vorbereitungen zur Staatsgründung. Vom britischen Außenministerium wird sie beauftragt, die Landesgrenzen des künftigen Staats festzulegen. Dabei gehen Bell und die anderen Oriental Experts gezwungenermaßen recht hemdsärmlich vor. Berücksichtigt werden weniger die 2000-jährige Geschichte der Stämme, der religiösen Sekten und der nomadischen Völker der Region als die Interessen der Briten, der Franzosen und der saudischen Herrscher. Auch wenn Bell selber sich durchaus Mühe gibt, die Stammesinteressen zu wahren.
Ich hatte einen guten Morgen im Büro und habe die südliche Wüstengrenze des Irak gezogen, mit der Hilfe von Gentleman Hail und meinem lieben alten Fahad Beg, dem Stammeshäuptling der Anhisa. Der Glaube des Letzteren an mein Wissen über die Wüste lässt mich erröten. Als er von Herrn Cornwallis gebeten wurde, seine Stammesgrenzen zu definieren, sagte er nur: Fragen Sie Khatun, sie weiß es. Um dieses Renommee der Allwissenheit zu erhalten, war ich sehr sorgfältig, um von Fahad alle Brunnen herauszufinden, die durch die Anhisa beansprucht werden, und von Herrn Hail alle Brunnen, die von den Shammah beansprucht werden.
Derweil sieht es mit der Zustimmung für Faisal als Herrscher des Iraks immer noch nicht zufriedenstellend aus. Um nach außen den Anschein einer weitreichenden Zustimmung zu wahren, organisiert die Khatun daher ein gefaktes Referendum, das selbst Saddam Husseins Baath-Partei zur Ehre gereicht hätte. Wahlergebnis? 96% Zustimmung für Faisal. Ein Ergebnis, das sich auch in einem zutiefst gespaltenen Land leicht erzielen lässt, wenn man einfach nur die Anhänger von Faisal befragt. An ihre Eltern schreibt Gertrude Bell sichtlich zufrieden:
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Sache. Das Referendum ist durch. Mit Ausnahme von Kirkuk, wo es schwierig war, die Bevölkerung halb türkisch und halb kurdisch zu handeln. Aber ich denke, dass wir es da vielleicht auch nicht durchgedrückt kriegen.
Ich bin mit Gertrude Bell durch den Irak und den Mittleren Osten gereist. Habe mit Bewunderung, Erstaunen und zum Teil Befremden gelesen, wie sie ihren großen Traum gegen alle Widerstände durchsetzt. Ich habe eine intelligente, mutige, ambivalente und sehr selbstbewusste Frau kennengelernt, die mir einerseits sehr nah ist, doch deren imperiales Selbstbewusstsein mir gleichzeitig unheimlich fremd ist. Bei meiner 10-tägigen Recherchereise mit ihr habe ich mich oft gefragt, ob Gertrude Bell eigentlich klar war, was für ein schwieriges Erbe sie kommenden Generationen mit der Erfindung des Irak überlassen würde und ob sie ahnte, dass ihr schöner neuer Staat von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich glaube, wenn Bell eine Heldin ist, dann ist sie keine visionäre Heldin, sondern eher eine tragische, absurde Heldin, die uns einmal mehr deutlich macht, wie aberwitzig es ist, sich Nationen für Menschen auszudenken, die andere Loyalitäten, Lebensmodelle und Prioritäten haben. Im August 1921 wird Faisal zum König des Irak gekrönt. Zusätzlich zu den politischen Manövern, die notwendig waren, um den neuen Staat zu schaffen und seine Grenzen festzulegen, nimmt Gertrude Bell auch ein paar typisch weibliche Aufgaben wahr. Sie richtet Faisals Haus ein, berät ihn und seinen Sohn bei der Wahl der Kleidung für die Inthronisierungszeremonie. Sie entwirft eine Flagge und plant die Details der feierlichen Zeremonie selbst, damit ihr neuer König vor der Welt einen möglichst imposanten Eindruck macht.
Faisal sah sehr würdig aus und gleichzeitig sehr angespannt. Es war ein aufregender Moment. Said Hussein stand auf und las die Deklaration von Sir Percy, in der Faisal zum König des Irak erklärt wird, gewählt von 96% der Bevölkerung von Mesopotamien. Lang lebe der König! Wir standen auf und grüßten ihn. Die Nationalflagge wurde enthüllt und auf dem Fahnenmast neben ihm gehisst. Die Kapelle spielte God Save the King, da sie noch keine eigene Nationalhymne haben.
Stolz schreibt Gertrude Bell an ihre Eltern:
We have got our king crowned.
Gertrude Bell bleibt als enge Beraterin, Vertraute und Freundin des Königs an seiner Seite. Der wird, wie Bell-Biografin Janet Warlock treffend bemerkt, später ein bisschen widerspenstig unter ihren wachsamen Augen. Von dem Königreich, das sie geschaffen hat, mit seinem sunnitischen König und seinen schiitischen, sunnitischen und kurdischen Untertanen, ist heute nicht mehr viel übrig. Kein König, keine sunnitische Regierung, stattdessen Bürgerkrieg. Vielleicht wird es dieses Land bald in der Form nicht mehr geben und aus dem Irak ein Failed State.
Martina Schulte hat uns Gertrude Bell vorgestellt, die Erfinderin des Iraks.
D-Radio Wissen 100.
Es gibt ja manchmal im Leben den Punkt, da geht es irgendwie nicht weiter, ne? Da dreht nichts mehr frei, es läuft nicht mehr und wenn überhaupt, dann läuft es nur zähflüssig. Vielen freien Journalisten geht das so, freien Autoren. wenn sie nicht gut vernetzt sind oder fest irgendwo eingekauft werden. Die müssen dann versuchen, Artikel anzubieten, reichen Manuskripte ein und ackern wie blöde. Aber von den Honoraren, die Tageszeitungen und Verlage so zahlen, da kann keiner mehr so richtig leben. Man hält sich irgendwie halt über Wasser. War auch bei Rebecca Endler so. Die hat an einem wissenschaftlichen Institut gearbeitet in Freiburg, ist dann zurück nach Köln gegangen und hat es versucht als freie Autorin. Aber der Punkt war eben schnell da, wo klar war, so geht's nicht weiter. Was machen? Ne? Zum Arbeitsamt? Nee, Rebecca hat's anders gemacht, größer. Sie hat einen Aushang gemacht, und zwar einen besonderen, sozusagen ein Bewerbungscomic. Statt sich auf Jobs zu bewerben, hat sie geschrieben, was sie kann, und dann auf das gewartet, was kommt. Und es kam einiges, auch Skurriles. Darüber habe ich mit Rebecca gesprochen. Wollte wissen, war das eigentlich dann der Plan, wirklich den Journalismus aufzugeben?
Nee, den hatte ich nicht aufgegeben. Aber das Gute und gleichzeitig die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass wenn man als freier Journalist keine Arbeit hat, das einerseits auch sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt, man auf der anderen Seite aber auch einfach kein Geld verdient. Und irgendwann morgens war das Geld einfach so knapp, dass ich in Panik geraten bin und mir gedacht habe, ich muss was machen. Ja, und dann habe ich diesen Aushang gemacht und in Cafés aufgehängt.
Also ein besonderer Aushang, kannst du uns mal beschreiben, wie der aussah?
Ja, ich habe mich hingesetzt und da ich auch male, habe ich eine Art Comic gemalt, der mich selbst so beim Rumeiern gezeigt hat. Und dann habe ich einfach alles aufgelistet, was mir in den Sinn gekommen ist, wovon ich dachte, dass ich das besonders gut kann. Also Sprachen, die ich spreche, Bereiche, in denen ich mich auskenne, so in etwa.
Normalerweise würde man ja denken, hey, ich brauche einen Job, ich klick mich mal durch die Jobangebote, die es irgendwie in den Online-Portalen gibt, oder ich gehe zum Arbeitsamt. Wieso bist du da nicht hingegangen?
Das weiß ich heute auch nicht mehr. Also ich bin tatsächlich einfach gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich überhaupt zum Arbeitsamt gehen könnte. Ich habe noch nie was mit dem Arbeitsamt zu tun gehabt und das war jetzt auch keine falsche Scham oder so. Ich wusste es einfach nicht und stattdessen habe ich mir gedacht, ich mache ein Experiment, hänge das Ding auf, habe nicht wirklich damit gerechnet, dass was Brauchbares dabei rumkommt, aber ich dachte mir, zumindest, wenn sich jemand was meldet, dann wird es wahrscheinlich interessant sein und dann kann ich ja mal von da aus gucken, wie es weitergeht.
Kam denn dann was bei rum?
Ja, das war echt witzig. Das hat nicht lang gedauert und schon haben sich Leute gemeldet und auf jeden Fall auch ganz skurrile Geschichten. Also wie ich schon sagte, das Ding hing in dem Bistro, in dem ich als Küchenhilfe gearbeitet habe. Und unter anderem war da auch ein Gast, der mich erkannt hat und mich dann direkt angesprochen hat und mir einen Job bei seiner Escort-Agentur angeboten hat. Also ich würde genau das mitbringen, was man in dieser Branche sucht.
Escort-Agentur, was macht denn man da so und was bringst du da mit?
Ja, was man da so macht, hat er mir nachher erklärt. Was ich mitbringe, ist ein abgeschlossenes Studium in Politik und Soziologie, was in der Branche anscheinend durchaus von Vorteil ist, weil man möchte ja auch in schicken Restaurants und so mit der Dame, mit der man begleitet wird, auch gerne über tagespolitische Themen diskutieren. Und,
aber wenn wir ehrlich sind, bei dem Business geht es ja nicht wirklich nur ums Diskutieren, da geht es ja ganz knallhart um Sex.
Ja, das war auch gleichzeitig mein Problem an der Geschichte und deswegen habe ich eigentlich sofort dankend abgelehnt und ich hätte fast geweint, weil ich dachte, das kann nicht sein. Du hast studiert, du hast in einem Institut gearbeitet, du hast irgendwie warst auf dem Weg zur Promotion und jetzt ist der Job, der dir angeboten wird, Escort Girl. Das kam mir total fürchterlich vor. In dem Augenblick dachte ich, das kann nicht sein. Aber der Typ hat sich auch nicht abwimmeln lassen, sondern er hat sich die Zeit genommen, mir das genauer zu erklären und gesagt, ja, Escort Girls hat so ein Stigma, aber im Grunde genommen wird das alles, also das ist ein knallhartes Geschäft, wo vertraglich festgelegt wird am Anfang, bevor man mit dem Klienten, Kunden weggeht, was so im Rahmen ist und was nicht.
Also du kannst entscheiden, gibt Sex, gibt kein Sex, diesen Sex gibt es und diesen nicht, oder was?
Ja, ich bin jetzt auch keine Expertin, aber so hat sich das angehört, ja. Als würde man das entscheiden können, als wäre das alles nur optional. Und ich hätte dann da auch ganz gut verdienen können.
Hast du es dir denn dann nochmal überlegt?
Nicht richtig ernsthaft. Also ich bin tatsächlich nach Hause gegangen. Ich habe dann seine Visitenkarte bekommen und bin nach Hause gegangen und dachte so, also du bist freie Journalistin, mach doch irgendwas draus. Ich hatte mir sogar überlegt, dass ein guter Titel Under the Cover wäre und dann so einen Tag das Ganze mal ausprobieren und dann drüber schreiben.
Da würdest du auch Abnehmer für finden, oder?
ja, ich habe gedacht, so die weiß oder sowas,
Hammer,
die, ne? Das passt doch. Und dann habe ich mal geguckt und festgestellt, erstens, es gibt schon haufenweise Escort-Girls, die das lange machen und die schon drüber geschrieben haben. Und außerdem zahlt die weiß auch so schlecht, dass ich dachte, nee, für den Preis, in Anführungszeichen, prostituiere ich mich erst recht nicht. Also das, dafür war ich mir dann zu schade.
Du hast ja schon gerade gesagt, du hast Politik und Soziologie studiert. Was hast du denn gedacht, was du damit machen kannst?
Ich habe eigentlich studiert, weil ich ewig lang rumgejobbt habe und dachte, irgendwann muss man auch ein bisschen Butter bei die Fische und ich wollte Bücher schreiben.
Und aber das kannst du ja auch ohne Studium machen, kannst du ja einfach loslegen, oder?
Ja, hätte ich machen können. Allerdings, ich komme aus einer Familie, wo man das nicht einfach so macht. Da klingt, also wenn ich sage, ich möchte Bücher schreiben, klingt das erstmal total bescheuert. Ich bin aus einem Polizistenhaushalt. Mein Vater ist Polizist, meine Mutter ist Hausfrau. Da ist ein Beruf und das macht man dann, bis man irgendwann in Rente geht. Das ist quasi eine lebenslange Gerade bis zum Tod. Mein Bruder hat das auch so ähnlich vorgelebt, der ist Pilot. Da weiß einfach jeder, was gemeint ist, ne? Er fliegt von A nach B.
Immer dasselbe.
Genau, stellt
Sicherheit.
Keiner Fragen. Das ist, man hat Sicherheit, man ist, also man hat einfach dieses, was mache ich jetzt?
Also das heißt, du brauchst ein Argument für ein anderes Leben sozusagen. Mit diesem Studium hattest du das dann.
Hab ich gedacht.
Ja.
Und außerdem habe ich mir auch so ein bisschen so eine Schonfrist damit erarbeitet, weil ich dachte, okay, solange ich studiere ich halt, ne? Dann fragt mich auch niemand so genau. Das war eigentlich mehr eine Galgenfrist. Und ich wollte auch wissen, wie die Menschen ticken und dachte, ach, Politik, Soziologie, Sozialpsychologie, super, du gehst auf jeden Fall nicht dümmer aus deinem Studium, als du reingegangen bist.
Und kannst das vielleicht dann nachher in Büchern, die du möglicherweise schreibst, verwursten.
Nee, genau.
Jetzt aber nochmal zurück zu dem Aushang, den du gemacht hast. Das war ja nicht der Einzige, der sich gemeldet hat, oder?
Nee.
Vom Escort-Service.
Zum Glück war das nicht der Einzige. Es gab noch andere Menschen. Also ich habe beispielsweise für einen Professor in mittelalterliche Geschichte Texte übersetzt über die Merowinger. Also nicht übersetzt, Quatsch, Korrektur gelesen. Er hat Aufsätze, seine Publikationen auf Französisch gemacht. Das habe ich dann Korrektur gelesen für ihn und solche Geschichten. Aber es war alles auch kein, das hatte keine Regelmäßigkeit. Also es war mal hier, mal da. Ich wäre fast als die Maus in der Sendung mit der Maus bei Live-Auftritten
in so
gelandet.
In einem Pelzkostüm.
Richtig, ey. Wo ich auch dachte, ey, das hätte ich doch sofort gemacht, weil kein Mensch erkennt dich. Du tanzt irgendwie eine Stunde vor Kindern und so. Leider wurde das Ganze kurzfristig gecancelt. Aber sagen wir so, hätte ich einfach nur kurzfristig Geld gebraucht, dann ist so ein Aushang eine super Idee.
Genau, aber darum ging es dir ja nicht, ne? Du saßt da und hast gedacht, ich brauche jetzt noch was zu meinem Leben beitragen kann, eine Festanstellung. Gab es denn da auch irgendwie sowas Längerfristiges, was dabei rauskam?
Ja, ich habe 10 Monate für einen Psychiater gearbeitet. Der hatte sich nicht selbst gemeldet, sondern ein Freund von ihm hatte meinen Aushang gesehen und hat sich bei mir gemeldet. Das klang schon alles ein bisschen,
ja, das klingt sehr
bisschen komisch. So, sein Bekannter bräuchte dringend Hilfe, und weil er hat so ein Chaos und hat ein bisschen einen Überblick darüber verloren. Und
was denn für ein Chaos?
Das wusste ich auch nicht. Und als ich da auch angetanzt bin, dann war das so, ja, er könnte mich jetzt nicht reinlassen. Also ich wurde dann empfangen in so einem Raum, den er untervermietet hat. In dem das auch dann halbwegs ordentlich war. Und das wurde aber auch nicht von ihm bewohnt. Und da wurde ich dann so quasi Stück für Stück in dieses Geheimnis, was ihn dann so umgeben hat, eingeweiht.
Das klingt wirklich geheimnisvoll und es klingt auch irgendwie verrückt ein bisschen. Was war denn das für ein Typ, dieser Psychiater? Einer, der einen Psychiater gebraucht hätte?
Boah, das vermag ich jetzt nicht zu sagen an der Stelle. Also ich kann so viel sagen, das war ein wirklich sehr netter, hochkultivierter, älterer Herr, dem das auch alles sehr unangenehm war. Also er hat sich mehrfach dafür entschuldigt, wie es dann bei ihm aussehe. Und beispielsweise hatte er auch sowas sehr gastfreundliches. Er wollte mir immer Kaffee anbieten. Aber das Problem war, die Kaffeemaschine war entweder nicht zu finden oder sie war verschüttet oder es war keine Tasse sauber.
Also das heißt, da war richtig, richtig Chaos.
Da war richtig, richtig Chaos, ja.
Mhm. Du hast ja gesagt, am Anfang hatte der keine Lust darauf, dass du ihm hilfst, und sein Kumpel wollte das. Mhm. Hat er sich das denn dann irgendwann anders überlegt oder war das dann einfach so, dass du dann da warst?
Wir haben uns quasi mehr oder weniger miteinander arrangiert, weil er war ja alles andere als blöd und ihm war schon klar, das kann so nicht weitergehen. Gleichzeitig ist es ja auch, also Chaos in jeder Form ist ja auch was unfassbar Intimes, nicht? Und wenn man das dann jemandem Fremden quasi zeigen muss, ist das auch ein bisschen wie sich nackig machen. Und das hat auf jeden Fall gedauert, also sehr widerwillig hat er sich darauf eingelassen. Ein Beispiel dafür ist, als ich irgendwann Sperrmüll bestellt habe, weil ich dachte, okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr Raum schaffen. Und ihm dann gesagt habe, wann Sperrmüll kommt, hat er seinen Kalender aufgeschlagen und hat wirklich in rot, in fetten Druckbuchstaben Vergewaltigung reingeschrieben auf die Seite.
Aber also, das meinte er als Witz oder meinte er das ernst?
Nee, es war irgendwas zwischendrin. Also einerseits war das natürlich ein Witz, aber das war auch nur deswegen lustig, weil da auch sehr viel Wahres drin steckte. Also alles, was er da gehortet, angesammelt hatte, sind in seinen Augen Kostbarkeiten. Alles, was, das hatte einen eigenen Wert. Also alles hatte Wissen beinhaltet und man muss sich das so vorstellen, da waren links und rechts einfach meterhoch aufgebaute Türme von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und das war schon fast ein statisches Wunderwerk, das das gehalten hat. Und dazwischen lag noch jede Menge Krempel.
Also es ging tatsächlich um Sachen, die irgendwie noch verwertbar wären in Sachen Wissen. Also das heißt Bücher, Zeitschriften und so weiter. Das ist doch eigentlich alles, ne? Das ist doch jedes Flugblatt, was man findet.
Ja. Ganz genau. Das ist jedes Flugblatt, das man findet. Es sind Broschüren über Bücher, die man ja irgendwann in der Zukunft bestellen könnte. Und zum Beispiel war da auch ein rundes Stück Pappe, was ich gefunden habe. Also ich habe versucht, das systematisch anzugehen und habe Häufchen gebildet in Dinge, die auf jeden Fall einen Wert haben, die man behalten sollte. Dinge, die so, wo man nochmal drüber diskutieren kann und offensichtlichen Müll. Und er hat sich aber nicht leben lassen, auch durch den Berg von offensichtlichen Müll nochmal durchzugehen. Und da wurde eigentlich 80% wieder aussortiert.
Also das muss doch da bleiben.
Ja, unter anderem auch dieses besagte runde Stück Pappe. Das ist einfach ein Stück Pappe, das in einer Pfanne drin liegt, wenn man sie einkauft. Mhm. Und das hatte für ihn einen Wert. Und
aber welchen? Also was für einen Wert hat so ein Stück Pappe?
Naja, da steht halt drauf, wie man die Pfanne zu benutzen hat. Und aber auch die Pfanne habe ich nicht, also ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwo da lag, aber die habe ich überhaupt nicht gesehen. Also
theoretisch, wenn man die Pfanne finden würde, könnte man da nochmal nachgucken, ja, aber wie man sie pflegen muss.
Richtig, aber irgendwann hat man ja auch ein gewisses Alter erreicht und weiß, wie man eine Pfanne benutzt, ohne nochmal auf dem Stück Pappe. Ich meine, da steht natürlich auch drauf, bitte aufbewahren, nicht? Und deswegen bewahrt man das auf.
Aber seid ihr da nicht tierisch aneinander geraten? Also ich meine, das ist doch total Konfliktpotenzial da.
Wir sind ständig aneinander geraten. Also er hat mich auch beschimpft, als ich es wegwerfen wollte. Ich sei ein Produkt der Wegwerfgesellschaft und wenn alle so gedankenlos Dinge wegschmeißen würden wie ich, wo würde die Welt, dann würde einfach vor die Hunde gehen und so weiter. Also natürlich, wir sind ständig aneinander gerasselt.
Hm. Hat das denn dazu geführt, dass ihr dann irgendwann auseinandergegangen seid?
Zum späteren Zeitpunkt ja, aber erstmal haben wir wirklich uns miteinander arrangiert. Also ich kann mich da auch ganz schlecht zurückhalten. Ich bin auch sarkastisch bei sowas, aber nicht böse, aber schon sarkastisch. Und er hat es einfach übergangen so. Er hat so getan, als würde er das nicht hören oder nicht verstehen. Und gleichzeitig hat er mich wüst beleidigt, aber gleich, also auf so einem Niveau so dermaßen hochkulturell, dass es völlig über meinen Kopf hinweg... Dass du
das vielleicht gar nicht verstanden hast,
ja, genau, also
die Referenzen klar, nicht hattest.
Xantippe habe ich verstanden, aber alles, was so darüber hinaus, da dachte ich, egal. Und so kann man eigentlich sich auch ganz gut arrangieren. Also,
du hast gerade gesagt, dass das zu dem Zeitpunkt ihr noch euch arrangiert hattet, aber dann ging es irgendwann auseinander, oder was? Dann bist du irgendwann weg.
Genau, also ich arbeite jetzt nicht mehr da. Also wie gesagt, 10 Monate habe ich da gearbeitet. Da kann man schon, wenn man sich mal ausrechnet, da kommt einiges hoch. Jeden Abend habe ich mich hingesetzt und habe seitenweise unsere Dialoge aufgeschrieben, weil es kam mir auch ein bisschen vor wie so ein Geschenk des Himmels. Also auch wenn ich das Freunden erzählt habe, die haben gedacht, so, das hat sich irgendwie
so ausgedacht,
nicht? Aber solche Leute gibt es wirklich. Und wenn man ihnen dann mal begegnet und sie einem auch so wohlgesonnen sind, dann muss man auch was draus machen. Deswegen habe ich das alles aufgeschrieben, weil wir uns auch ganz viel unterhalten haben über Psychologie, er war auch ganz vorne mit dabei, über den Studentenrevolten, hat mir von den 60ern, den 70ern, den 80er Jahren und alles, was er da erlebt hat, erzählt. Und ja, nur es wurde einfach bei ihm überhaupt nicht ordentlicher.
Und das war ja der Job.
Das war der Job. Und ich bin da jeden Tag hingegangen und es war so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, weil ich habe jeden Tag, wenn ich gegangen bin, bergeweise Sachen in Altpapiercontainer geworfen und morgens war der ganze Scheiß wieder da.
Der ist rausgegangen, hat das wieder reingeholt?
Jein, aber er hat einfach jeden Morgen neu gekauft. Also ohne sämtliche Tageszeitschriften, Tageszeitungen und so weiter konnte er auch nicht leben. Also es wurde nicht weniger.
Also hast du dann da gekündigt, ja?
Ja, also ich habe ihm gesagt, dass ich glaube, ich bin einfach nicht qualifiziert für die Arbeit, weil, also ich glaube, man braucht einfach auch mehr Verständnis, wie man mit so einem Hort
hat. Es hört sich so an, als ob da einfach ein Profi hin müsste. Jemand, der psychologisch gebildet ist, der sich mit, das ist ja offensichtlich ein Messi, jemand, der krankhaft sammelt, der damit umgehen kann. Ne?
Wir hatten eine super Zeit zusammen, aber ich habe ihm nicht wirklich helfen können. Und dann hat man ja irgendwann auch so ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen, weil man, das ist ein Job, man kriegt dafür Geld. Gleichzeitig kriegt man super Geschichten geliefert, aber die Menschen, die man da eigentlich helfen soll, für die man arbeitet, dem bringt die Arbeit in dem Sinne gar nichts. Der hat ja nicht einfach nur jemanden gesucht, mit dem er sich unterhalten kann oder mit dem er da rumdiskutieren kann. Also insofern war das Einzige, was wirklich Sinn gemacht hat, dann zu kündigen. Wir waren beide ein bisschen traurig, aber er hat das verstanden. Und außerdem war es zu dem Zeitpunkt auch so, dass sich ein Mann, der damals meinen Aushang gesehen hatte, meine E-Mail-Adresse an eine Freundin von ihm weitergegeben hat, die zufällig auch jemanden gesucht hat. Und die hat sich dann bei mir gemeldet, weil sie eine Mitarbeiterin, also eine festangestellte Mitarbeiterin gesucht hat. Und da bin ich dann gelandet.
Was war das?
Das war oder ist eine Unternehmensberatung. Das hätte ich von Anfang an eigentlich für mich
nicht schlecht.
Vom
Messi-Psychiater zur Unternehmensberatung ist ganz gut, ja.
Ja, der Sprung ist ein großer und gleichzeitig für so jemanden wie mich, der auch in seinem Studium so wirklich immer einen Bogen um alles, was BWL, VWL und auch alle Menschen, die damit zu tun haben, irgendwie einen Bogen drum gemacht hat, dann letztendlich da zu landen, ist schon auf jeden Fall seltsam.
Aber es scheint ja gut zu sein, denn du hast gerade gesagt, ist die Firma. Du bist noch da?
Ich bin noch da, nach wie vor. Also mein jetziger Chef, nachdem ich sie kennengelernt habe, habe ich auch festgestellt, okay, dass es viel mit meinem Klischee in meinem Kopf zu tun hatte, dass die eine super Frau ist und die hat mir einfach auch alles das geboten, was ich gesucht habe. Also ich arbeite natürlich nicht als Unternehmensberaterin, weil nach wie vor habe ich davon überhaupt keine Ahnung. Aber wir haben im letzten Jahr die Grundlage für verschiedene Bücher gelegt, die wir jetzt schreiben werden und uns einen Blog ausgedacht und im Grunde genommen...
Das heißt, du schreibst jetzt tatsächlich?
Ich schreibe jetzt tatsächlich.
Du kannst das machen, was du eh wolltest.
Ja.
Das ist ja der Hammer.
Finde ich auch.
Und ist das dann ein fester Job?
Genau. Also das Praktische ist, ich bin da Teilzeit angestellt. Das ist ein fester Job. Ich habe jetzt Krankenversicherung und all die Dinge, die vorher halt auch so ein bisschen auf wackeligen Füßen waren.
Also perfekt, du kannst nebenbei jetzt noch journalistisch arbeiten?
Richtig. Und ich habe auch
das ist
außerdem,
ja der Hammer.
Das Geile ist auch, also das unterschätzt man vorher, aber wenn man einen Halbtagsjob hat, dann hat man im Grunde genommen sau viel Zeit für andere Dinge. Und ich arbeite jetzt mehr als Journalistin, als ich das davor gemacht habe. Also
man hat ja auch so eine Basis dann, ne?
Man hat eine Basis und man hat auch ein bisschen Struktur. Man eiert nicht so rum. Also ich habe einfach Schwierigkeiten, mir selbst in den Arsch zu treten.
Glaubst du, dass du an diesem Job, der ja wirklich jetzt sich perfekt für dich anhört, gekommen wärst, ohne diesen Aushang in den Cafés und Bistros aufzuhängen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Weil hätte meine Chefin offiziell gesucht, hätte ich mich niemals auf eine Stelle bei einer Unternehmensberaterin gemeldet. Niemals.
Würdest du denn sagen, das sollte man öfter machen? Also Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, sollten das einfach mal versuchen? Sehr persönlich ist das ja mit dem Comic, mit der Geschichte, sowas sehr Persönliches aufzuhängen und über soziale Netzwerke zu verbreiten?
Wenn man der Typ dafür ist und sich auf so ein Experiment einlassen kann, dann auf jeden Fall. Also sagen wir so, ich habe im Grunde genommen in der Zeit Geld verdient. Ich habe interessante Menschen und Berufe, unterschiedliche Karrieren kennengelernt. Was Tolles, was natürlich auch ein bisschen seinen Preis hat, weil jetzt zum Beispiel war ja Weihnachten. Verwandten erklären, was man eigentlich beruflich macht, ist dann auch so. Da muss man sich vorher überlegen, okay, was erzähle ich jetzt, was lasse ich lieber weg und so. Und ich werde auch nie promovieren, habe ich für mich entschieden. Aber ich
damit kann man vielleicht leben, ne?
Damit kann man irgendwann leben.
Und außerdem, hast du damals irgendwie einen Aushang aufgehangen, weil der Journalismus dir nicht genug eingebracht hat, du nicht Artikel schreiben konntest für Zeitung und nicht beim Radio sein konntest? Und jetzt erzählst du über diesen Aushang hier beim Radio.
Das großartig.
Das ist das Beste, was gehen kann.
Also ich revidiere, ich kann es auf jeden Fall unbedingt empfehlen. Das sollte jeder nur machen.
Rebecca, danke für diese wunderbare Geschichte.
Sehr gerne.
Das Bewerbungscomic von Rebecca findet ihr natürlich auf deradiowissen.de.
Deradiowissen 100.
Na da muss man doch mal was machen. Das denken wir oft, oder? Das geht doch so nicht. BP zum Beispiel, der Ölkonzern, hat einiges auf dem Kerbholz. Die Sache mit Deepwater Horizon zum Beispiel, die Ölplattform, die im Golf von Mexiko hochgegangen ist, eine Ölpest ausgelöst hat, mit Folgen, die die Menschen vor Ort heute noch spüren. 700 Millionen Liter Rohöl sind damals ins Meer geflossen. Das war eine unfassbare Katastrophe. Und der Vorwurf steht im Raum, BP hat damals wissentlich Fehler gemacht, die zur Katastrophe geführt haben. Geld ging vor Sicherheit. Und das wäre nicht das erste Mal. Auch 2006 gab es eine Ölpest. Damals war es Alaska. Auch da gab es Mängel, die wurden aber vertuscht. Im Schwarzbuch Markenfirmen, die Machenschaften der Weltkonzerne, wird BP außerdem Finanzierung von Bürgerkriegen, Waffenhandel und vorgeworfen. Ja, da muss man doch was machen. Demonstrieren zum Beispiel, einen Boykottaufruf bei Facebook teilen, vielleicht eine Petition unterschreiben. Das ist alles gut und schön, aber nicht gerade groß gedacht. Ruppe Koselleck aus Münster, der denkt da anders. Größer, sehr groß. Ruppe will BP übernehmen und ändern. Daniel Stender hat den Mann für uns getroffen.
So ein Quatsch.
Quatsch ist ein hartes Wort. Aber Ruppe Koselleck ist hart im Nehmen. Seit vielen Jahren verteidigt er seinen Quatsch, beziehungsweise seine Kunst.
Wieso ist das Quatsch?
Ja, weil BP ein bisschen großer Konzern ist, oder?
Ja, genau darum geht es auch.
Ja, ich hätte nichts dagegen.
Die Kunstaktion, die er hier am Strand von Wilhelmshaven erklärt, heißt feindliche Übernahme. Ruppe Koselleck will den Ölkonzern BP übernehmen und ihn dann zerschlagen.
Als Künstler arbeite ich so, dass ich Rohölbilder produziere und der Verkauf der Rohölbilder finanziert den Aktienankauf. Also ist ganz real.
Achso, da wird sie dann als Aktionär ein bisschen mitsprachrechtlich. Ich meine, das finde ich immer ganz gut, wenn da so kleine Aktionäre ein bisschen mitmischen. Und
ja, aber es geht mir um die Übernahme.
Ja, Übernahme, da müssen es aber schon ganz schön viele Bilder werden.
Ja gut, aber ich war jetzt in den
Alter
USA.
In schätze ich, dass sie es nicht mehr hinkriegen.
Das ist aber, sie nehmen mir jeden Mut.
Da stehen wir also an der Nordsee. Eine skeptische Unbekannte, Ruppe Koselleck und ich. Sie kaufen Kunst und ich BP. Das ist das Motto, das Ruppe der Frau zu erklären versucht.
Also ich war neulich in den Vereinigten Staaten, halt da bei der Deepwater Horizon-Katastrophe. Und da ist natürlich massiv Öl angeschwemmt.
Da hat sich viel zu malen.
Genau. Und dann entstehen eben auch entsprechend große Bilder zu anderen Preisen. Also es ist wirklich real.
Die kauft auch jemand?
Ja.
Ruppe Koselleck macht mit Öl, das er an Stränden auf der ganzen Welt findet, Kunst. Und die verkauft er. Mit den Einnahmen kauft er wiederum BP-Aktien, bis er die Aktienmehrheit hat und dann den Konzern zerschlagen kann. Das klingt kompliziert und irgendwie klug. Ein wenig Quatsch ist es auch.
Aber ich habe echt gedacht, jetzt rennt hier einer von BP rum und guckt, ob hier Ölreste sind und so.
Ruppe Koselleck ist so ein Typ, der immer mit Vornamen angeredet wird.
Ich heiße Ruprecht ursprünglich. Ich habe mal Fußball rechts außen gespielt und hieß dann Ruppe. Das blieb. Aber Ruppe war auch irgendwie ganz okay. Also man rumpelt, man kommt irgendwo an, man hackt, wenn es sein muss. Ruprecht ist natürlich auch ein schöner Name.
Ruppe und ich sind noch vor Sonnenaufgang von Münster aus an die Nordsee gefahren, um dort die Ölreste zu suchen, mit denen er malt.
Wir sind Öl. Von Fuß bis zum Kopf. Vom Medikament bis zum Treibstoff. Von den Jeans bis zum Kopfhörer. Daraus ist Öl und daraus sind wir. Also wir sind im Moment fast in einer Symbiose zum Öl. Wir versuchen uns davon zu lösen und das ist auch die Zukunftsaufgabe.
Von außen betrachtet sehen wir so aus. Ein glatzköpfiger Mann, Mitte 40, der eine grüne Jacke mit dem BP-Logo trägt, der auf den Strand starrt und manchmal etwas aufhebt. Neben Ruppe stehe ich, ein Mann mit Kopfhörer und Mikrofon, der aufnimmt, wie sich der Glatzkopf bückt und wieder aufrichtet.
Glaubst du, die Leute hier, die interessiert das?
Nee, im Moment nicht. Wenn es mehr wäre, würde es sie interessieren. Dann würden sie sich auch beschweren oder die Kurtaxe nicht bezahlen wollen. Aber bisher würde ich sagen, im Alltag interessiert das nicht.
Warum musst du quasi versuchen, den Konzern zu übernehmen? Warum reicht es nicht einfach, eine Demo gegen BP zu machen?
Ja, weil eine Demo vergeht, ein Kunstwerk nicht.
Es gibt viele Künstler, deren Aktionen und Performances politisch sind. Die Yes-Men, die sich als Vertreter der WTO verkleiden und auf Konferenzen die Auflösung eben dieser Welthandelsorganisation verkünden. Oder das Zentrum für politische Schönheit, deren Aktivisten inszenieren, dass das Bundesfamilienministerium tatsächlich syrische Kinder rettet.
So, ich mach den nächsten schnell.
Und es gibt Ruppe Koselleck, der BP mit Ölmalerei übernehmen will.
Das heißt, ich habe eine Maschine aufgebaut, das ist eine Buttonmaschine. Und das funktioniert so, dass ich einen Dollarschein nehme. Und diese Dollarscheine wandle ich in einen Petrodollar.
Monate vor dem Ausflug an die Nordsee besuche ich Ruppe in seinem kleinen Büro in Münster. An den Wänden hängen ölschwarze Gemälde, in den Aquarien blubbert grünliches Wasser aus verschiedenen Hafenbecken. Auch das ist Kunst, doch dazu später.
Also ich habe hier einen George Washington, den man sieht, also eine 1-Dollar-Note nehme ich jetzt. Und der George Washington wird beschmiert mit Öl. Ich habe hier Öl aus, jetzt muss ich gucken, das ist, Moment, das ist Alabama. Also von der Deepwater Horizon-Katastrophe in dem Fall. Und ich nehme das Öl und schmiere es jetzt direkt auf den Geldschein drauf.
Verliere ich hier gerade meine journalistische Unabhängigkeit? Irgendwie werde ich in dem Moment, als mir Ruppe den Button mit dem ölverschmierten Porträt von George Washington überreicht, Teil des großen Projekts Wir gegen BP.
Was passiert jetzt?
In dem Feld 9 auf Seite 4755 ist dann dein Platz. Und dann trägst du dich mit Datum ein.
Heute haben wir den
6.1. Genau, dann den Rest kann ich auch eintragen. Einfach noch unterschreiben am Ende.
Mittlerweile hat Ruppe 3.496 BP-Aktien. Insgesamt gibt es 20,5 Milliarden BP-Aktien. Geht die Übernahme in diesem Tempo weiter, wird Ruppe in rund 280 Jahren Mehrheitseigner von BP sein, sagt er. Rechnet man mögliche Dividenden mit ein, könnte das sogar hinkommen. Aber Ruppe sagt selbst, rechnen ist nicht so seine Stärke.
Ziel ist es, einen Konzern mit seinen eigenen Mitteln, dem rohen Öl selbst, zu schlagen. Das heißt, es wird festgeschrieben, dass es zu der Grundabsicht dieser Arbeit gehört, eben den Gegner auch zur Strecke zu bringen. Nach großzügigen Entschädigungsleistungen gegen verschiedene Opfer. So, das wird gestempelt.
Das Motto, was hier ganz oben drauf steht, ist
feindliche Übernahme von BP. Weil der Petrodollar ist natürlich jetzt ein Kunstwerk von mir. Eine echte Rohölmalerei auf kleiner Fläche. Das wird halt jetzt genau nachgewiesen, wo es herkommt. Crude Oil of Alabama. Und dann ist das ein George Washington.
Der Dollar ist auch echt.
Der Dollar ist natürlich echt.
Klar, der Dollar ist echt. Homöopathisch-deflationärer Akt. So nennt Ruppe es, wenn er mit der Buttonmaschine der internationalen Finanzwelt mal wieder einen Dollarschein entzieht. Aber zurück zum Öl.
Es fängt an mit Norderney aus dem Jahr 2011. Dann gibt es aber auch zum Beispiel so eins von dem Prestigeöl.
In seinem Büro lagert Ruppe das Öl, das er an Stränden auf der ganzen Welt gefunden hat. Zum Beispiel vom Untergang der Prestige.
Das ist ein Tanker, der ist untergegangen zwischen Spanien und Frankreich. In dem Fall ist es spanisches Prestigeöl. Und man kann das auch ganz gut riechen.
Ja, das riecht sehr nach Tankstelle.
Es riecht ein bisschen nach Tankstelle, das ist aber richtig Rohöl. Also richtig ein Tanker in der Mitte zerbrochen. Herrliches Bild, der ganze Strand schwarz. Katastrophe. Also wenn man will, bin ich ja auch Katastrophengewinner.
Als 2010 die Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko versank, bekam Ruppes Arbeit eine ganz neue Bedeutung.
Da ist jemand, der kämpft gegen BP und das war sehr romantisch dann auf einmal. Und das hat ja auch etwas Romantisches, alleine am Strand lang zu laufen, Öl zu suchen, Öl zu finden und mit diesem Öl als so ein David gegen den Goliath zu kämpfen.
David gegen Goliath, Robin Hood, der den Reichen nimmt und den Armen gibt. Das ist ja alles ganz schön, aber
Ruppe ist nicht Robin Hood.
Ruppe ist Realist. Und deswegen geht nur die Hälfte von dem Geld, das er mit der BP-Aktion verdient, in die Aktien.
Ja, natürlich. Also wenn das Geld nicht da ist, ich habe zwei Kinder, also Leben ist Leben. Also ich arbeite natürlich auch, um Geld zu verdienen. Und ich kann auch auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten.
Deswegen hat Ruppe auch einen Plan B. Falls das mit der Kunst nicht klappt, wird er Lehrer. Fächerkombination Kunst und Politik.
Ich versuche nur von Kunst zu leben. Aber es ist schlimm, wenn Künstler wirklich an dieser Existenz-Minimum-Grenze schrauben, ohne Alternativen zu haben. Deswegen habe ich auch mit 40 habe ich mein Staatsexamen gemacht.
Ruppe sagt, Kunst muss frei vom Markt sein. Und deshalb ist er auch ganz froh, dass er nicht darauf angewiesen ist, nur davon zu leben, dass er BP übernehmen will. Neben anderen Kunstprojekten arbeitet er als Dozent an verschiedenen Kunsthochschulen.
Weil wenn ich nur von Kunst leben müsste, dann würde ich Öko-Kitsch machen. Wenn ich eine Bestellfunktion hat im Internet, die permanent durchläuft, also wenn ich praktisch diese Strategien zu so einer glatten Oberfläche machen würde. Und mir geht es um die gebrochene Oberfläche. Also wenn etwas eindeutig ist, dann ist es das Gleiche wie der Konzern selbst.
Dear ladies and gentlemen, I work as an editor for D-Radio Wissen.
Apropos, was sagt eigentlich BP zu der ganzen Sache? Ich schreibe der Pressestelle in London eine Mail.
Kozelik, a German artist who claims to take over BP by painting with crude oil.
Ungefähr eine Viertelstunde später habe ich eine Antwort.
Daniel, we have no comment on this.
Also richtig besorgt scheinen die Leute von BP nicht zu sein. Eher genervt. Vielleicht habe ich auch einfach nicht den richtigen Ton getroffen. Vielleicht ist es ihnen auch egal. Aber zurück zur Ruppe.
Und das ist jetzt Hafenwasser aus Kiel. Da bin ich ins Hafenbecken reingesprungen und habe im Container dann Wasser rausgenommen, weil in Hafenwasser gedeiht ein Bakterium und das heißt Alcanivorax borkumensis. Und das ist halt ein Ölfresser.
In Ruppes Büro in Münster stehen 8 ehemalige Aquarien, in denen brackiges Hafenwasser dümpelt. In denen soll dieses ölfressende Bakterium leben.
Von der Golfregion bis nach Alaska, überall gibt es dieses Bakterium. Und der Job von dem Bakterium ist es, Öl abzubauen. Also ich meine, die leben davon.
Es hätte mich in diesem Moment nicht gewundert, wenn Ruppe sich umgedreht und gesagt hätte, nimm's nicht so ernst. Es ist alles nur ein großer Scherz. Aber er zieht es einfach durch.
Oh, da ist es. Also ich habe so Abfüllungen von diesem Bakteriumwasser. Dann kann ich das so aufpumpen. Und anschließend kann ich damit Bilder besprühen. Das sind jetzt Rohölbilder. Und dieses Bakterium sorgt jetzt dafür, dass sich das Rohölbild verändert. Theoretisch baut es irgendwann das Öl ab. Irgendwann hast du wieder eine weiße Leinwand.
Einige Monate später sitze ich früh morgens mit Ruppe im Auto und fahre an die Nordsee. Auf der Suche nach Alcanivorax borkumensis, nach Öl. Und auch, weil ich neugierig bin, wie Ruppe all das, worüber wir in seinem Büro geredet haben, umsetzt.
Wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Hoogsiel. Die Sonne geht auf, wir haben 6.41 Uhr. Wir suchen gerade Öl an der Küste. Also noch nicht, noch sind wir im Auto.
Gibt es hier viel Öl?
Das kann ich nicht wissen. Also wir fahren auf reinen Verdacht. Also Öl ist überall an den Küsten zu finden.
Der Ausflug an die Küste verläuft so. Wir treffen die skeptische Frau am Strand.
Das ist so ein Quatsch.
Wir finden Ölreste und untersuchen sie, als wir wieder im Auto sitzen.
Also ich habe jetzt so eine Art gesteinsähnlichen Brocken gefunden, der aber dann doch von der Farbe so aussieht, als ob es eine Ölstruktur enthält. Oder
um herauszufinden, ob es wirklich Öl ist, zündet Ruppe den Brocken einfach an.
Und jetzt merkt man, es knistert auch gleich so ein bisschen. Und dieses Knistern, das ist Öl. Damit könnte man jetzt malen.
Ansonsten, wir essen Backfisch, baden die Füße im Meer, rauchen und reden unter einer Pipeline. Schließlich kommt in Wilhelmshaven ein Teil des Öls an, das in Deutschland verbraucht wird.
Im Moment wird ein Schiff gelöscht. Und das geht direkt in eine Pipeline und von hier aus geht es nach Hamburg oder nach Köln. Köln-Wesseling, genau. Das heißt, die Pipeline geht von hier aus ungefähr 400 Meter ins Meer rein. Und der 365 Meter lange Tanker, der wird halt gerade irgendwie, wie man auch im Hintergrund hört, entladen.
Am frühen Nachmittag streuen wir am Hafen von Wilhelmshaven herum. Ruppe will hier Wasser sammeln für das Bakterium-frisst-Öl-Projekt. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns benehmen wie Teenager, die gerade irgendwas aushacken. Das scheint auch der Hafenmeister zu denken, noch so ein skeptischer Unbekannter.
Wir machen hier auf den Hafengewässern ist immer so ein Film drüber.
Ja.
Und da sind so Ölspuren mit bei. Und in den Ölspuren existiert ein Bakterium, das ist Alcanivorax borkumensis. Und das frisst Öl.
Ne, ehrlich jetzt?
Ja, das ist kein Scherz. Und dieses Öl, ich züchte dieses Bakterium. Mhm. Und ich brauche das aus künstlerischen Gründen, weil ich so...
Was Bilder mich überrascht, am Anfang finden die Leute Rupps Projekt immer nur schräg. Und nach ein paar Sätzen sind sie fast schon überzeugt.
Da sind Sie eigentlich Künstler.
Genau. Wenn Sie Internet haben, können Sie unter Takeover BP kommen. Können Sie nachgucken. Da ist die Arbeit immer vorgestellt.
Haben Sie nicht eine Kärtchen oder so? Künstler haben immer ein Kärtchen.
Künstler immer, aber jetzt bei der Arbeit? Ich habe keine Karte dabei, das ist ja ganz schlecht.
Weil kann ich mir nicht merken. Also,
Takeover BP.com.
Takeover BP.com.
Als wir gegen Abend wieder zurückfahren, bin ich müde und etwas enttäuscht. Den Kampf gegen BP hatte ich mir anders vorgestellt, irgendwie eindeutiger. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir mit dem Auto in die Nordsee fahren, Öl verbrauchen, um Öl zu finden, um die Ölindustrie anzuklagen. Ist das nicht ein Widerspruch?
Zwischen wem? Zwischen dir und mir? Zwischen der Tankstelle und mir?
Nein, zwischen der Idee, Rohöl abzulehnen und gleichzeitig sein Auto damit zu betanken.
Okay, das ist der offensichtlichste Widerspruch. Hier endet die Reise von der Pipeline bis zur Tankstelle. Die Füllung des Tanks, der uns dahin gebracht hat. Wir sind Erdöl. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich tanken generell ablehne. Ich will ein Auto haben, was einfach mit Luft fährt. Das ist natürlich schöner.
Hast du dann ein schlechtes Gewissen, wenn du tankst?
Also wenn du mich jetzt noch dreimal das Gleiche fragst, dann habe ich ein schlechtes Gewissen.
Vielleicht ist es so. Ruppe ist nur einfach der Typ, in der die Leute darauf aufmerksam macht, dass es ein Problem mit dem Öl gibt. Und ich würde mir nur sehr wünschen, dass es jemanden gäbe, der wirklich BP aufkaufen kann. Oder Shell. Dass es so einen Robin Hood wirklich gibt.
Naja, in 280 Jahren hat Ruppe Kosellek es ja geschafft. Er denkt nämlich groß und auch im großen Zeitraum. Daniel Stender hat den Künstler begleitet, der BP aufkaufen will. Mehr Infos und Bilder zu seiner Kunst auf deradiowissen.de.
Deradiowissen 100.
Groß gedacht haben die Menschen, die wir heute in der 100 kennengelernt haben. Danke an Martina Schulte, die uns Gertrude Bell vorgestellt hat. Danke an Rebecca Endler, mit der ich über ihre ungewöhnliche Bewerbung gesprochen habe. Und danke an Daniel Stender, der Ruppe Kosellek begleitet hat, bei seinem Projekt BP feindlich zu übernehmen. Danke auch an Nesko Tirgo in der Technik und Nora Hespers online. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Wenn ihr keine Geschichte mehr verpassen wollt, die 100 gibt es natürlich auch im Podcast. Könnt ihr abonnieren. Und wenn ihr eine Geschichte habt, die unbedingt mal erzählt werden müsste, dann her damit über mail@deradiowissen.de. Gleich ab 20 Uhr macht hier Inga Hinnenkamp eine Stunde Liebe in deradiowissen und macht einen Rundgang über die Venus, die große Erotikmesse, die gerade in Berlin läuft. Euch ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deradiowissen 100.
Ich mag sie sehr gern. Für mich sind sie ein endloses Märchen. Sie kommen und gehen durch die Wildnis, als wäre es eine Hauptstraße. Sie alle behandeln mich ausgesucht höflich, so als wäre ich eine Kollegin, weil ich wie sie in Arkadien war. Wenn sie über Stämme und Brunnen reden, muss ich nicht fragen, wer oder wo sind sie, weil ich es schon weiß. Und während sie sich unterhalten, sehe ich einmal mehr den weiten arabischen Horizont.
Unterwegs bei der Recherche habe ich echt gedacht, was habe ich mir hier nur eingebrockt? 1600 Seiten Briefe und Tagebücher in so einer Minischrift in so einem Archiv im Internet. Das war echt total mühsam und kompliziert, da überhaupt durchzusteigen. Aber ich habe echt ein paar total spannende Sachen gefunden. Und was mir total Spaß gemacht hat, war die Produktion, also mit der ganzen Musik und so. Und es ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich opulent geworden, wie wir da durch die Wüste galoppieren.
Ziel ist es, einen Konzern mit seinen eigenen Mitteln dem rohen Öl selbst zu schlagen.
Als ich mit Ruppe Kosellek an die Nordsee gefahren bin, nach Wilhelmshaven, da hatten wir ja eine Begegnung mit dem Hafenmeister im Hafen von Wilhelmshaven. Und das war eine sehr skurrile Situation, weil wir irgendwie ja dieses Hafenwasser da herausfischen wollten, in dem sich dieses Bakterium befindet, das Öl frisst. Und das Ganze war so ein sehr abstraktes Konzept. Und es ist natürlich auch schwierig, es ist irgendwie eher so Konzeptkunst und eine Performance und nicht so ganz direkt. Aber das Gute war, dass dieser Hafenmeister, der war auch selbst Künstler.
Ich male auch. Ich bin aber nur so ein, ja, wie zum Beispiel den Leuchtturm da oder sowas. Ne? Ich bin Marinemaler.
Allerdings, er macht sehr konkrete Kunst und macht eher so, malt Möwen und Leuchttürme und sowas. Aber auch schön.
Also zu meinem Geburtstag wurde ich in die Matthäus-Passion eingeladen von dem Psychiater, was sehr nett war. Und ich bin dann da hingegangen. Ich gehe normalerweise nicht unbedingt in klassische Konzerte und musste dann feststellen, dass wir nicht alleine da waren, sondern er außerdem noch seinen besten Freund und dessen Sohn mitgebracht hatte, der geringfügig älter war als ich und sich dann neben mich gesetzt hat. Und dann dachte ich schon so, oh nein, was ist das denn jetzt? Der offensichtlich auch sehr viel über mich wusste und dann höflichkeitshalber dachte ich, okay, frage ich jetzt auch mal was, weil man kann ja nicht die ganze Zeit daneben stehen und sich denken, ja okay, und vor allem das Ding hat auch noch eine halbe Stunde Pause. Und dann meinte ich, und was machst du so? Und er so, ich bin Asset Manager. Ich so, ah, alles klar, Drogen. Nee, Immobilien. Und, ich habe keine Ahnung, was das sein sollte, aber auf jeden Fall war mir klar, ich sollte mit diesem jungen Mann dann dort irgendwie verkuppelt werden und habe dann dankend abgelehnt und bin auch nach der Vorstellung dann sofort verschwunden, was vielleicht ein bisschen unhöflich war.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.